Gave the free kick and the referee ends the game. That's it. Humiliation.
Brazil 1, Germany 7. Brazil's misery is complete, but it's a night that will haunt them forever.
Eine Nacht, die sie für immer verfolgen wird. So hat es Kommentator Mike Ingham in der BBC ausgedrückt. Gerade eben hat er eines der legendärsten Spiele in der Geschichte des Fußballs kommentiert. Das 7:1 von Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2014. Und uns alle verfolgt diese Nacht ja irgendwie bis heute. Denn es ist eines dieser Spiele, bei dem jeder von uns genau weiß, was er oder sie da gemacht hat. Ich war zum Beispiel in meiner kleinen Wohnung in Bremen, habe das Spiel aus Aberglaube alleine geschaut und konnte wirklich nicht fassen, was da passiert. Aber wen dieses Spiel eigentlich verfolgt und wen Mike Ingham eigentlich meinte, sind die vielen Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer. Denn die sind mit ganz anderen Erwartungen ins Turnier im eigenen Land gegangen.
Ich war die ganzen Monate vor der WM schon in Rio. Was mich da beeindruckt hat und fasziniert hat, war die Begeisterung einerseits, die Euphorie, aber vor allem, was mich nahezu geschockt hat, war so die Arroganz und das Selbstbewusstsein.
Und das ist mein heutiger Gast.
Mein Name ist Victor Coco. Ich arbeite als freier Journalist aus Südamerika oder zu Themen in Südamerika.
Und Victor Coco war vor und während der Weltmeisterschaft in Brasilien im Einsatz. Und er hilft mir dabei, die Frage zu klären, was diese 90 Minuten mit Brasilien gemacht haben. Das hier ist die brasilianische Geschichte vom 7:1.
Und plötzlich war alles schlecht, von einem Tag auf den anderen.
Was geht denn hier ab? 5:0.
In Brasilien ist es halt so, dass die Leute so krass Fan von dieser Mannschaft waren, dass es eigentlich einen Einschnitt geben musste.
Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
The Executive Committee has decided unanimously to give the responsibility, not only the right, but the responsibility to organize FIFA's World Cup 2014 to the country Brazil.
Die WM 2014 findet in Brasilien statt. Das gibt der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter am 30. Oktober 2007 bekannt. Und das ist ja schon irgendwie etwas ganz Besonderes. Denn Brasilien ist nicht nur eine der großen Fußballnationen, sondern auch die Heimat des Joga Bonito, des schönen Spiels. Das liegt an Spielern wie Pelé, Zico, Sokrates, Ronaldo, Ronaldinho, da könnte man noch viel mehr aufzählen. 5 Weltmeistertitel hatte Brasilien bis dahin gewonnen, den letzten 2002 im Finale gegen Deutschland.
Rivaldo, ansatzlos, Achtung, da ist das 1:0.
Aber diese WM 2014 sollte nicht nur den 6. Titel bringen, sondern auch das große Trauma überwinden. Denn 1950 verlor Brasilien das entscheidende Spiel im heimischen Maracanã-Stadion mit 1:2 gegen Uruguay. Das war damals übrigens kein Finale, sondern das entscheidende Spiel der Finalrunde. Aber egal ob Final oder nicht, Brasilien hätte ein Unentschieden gereicht. Und das war so bitter, dass dieses Spiel bis heute als Maracanazo bekannt ist. Denn Brasilien war damals die mit Abstand beste Mannschaft der Welt, verlor aber vor rund 200.000 Fans im Stadion gegen Uruguay. Das war eine, wenn nicht sogar die schwärzeste Stunde in der Geschichte des brasilianischen Fußballs. Aber durch einen Weltmeistertitel im eigenen Land könnte man dieses Trauma irgendwie zumindest mal wieder ganz weit in den Hintergrund rücken. 2014 war dann der heutige Gast Victor Coco dabei.
Ich war damals in Rio de Janeiro in Brasilien. Während der WM habe ich nämlich gearbeitet für ARD und ZDF als lokaler Helfer sozusagen, Produktionsassistent. Ich hatte kurz vorher das Studium beendet und für mich war klar, ich will zurück nach Südamerika. Und dann war Rio de Janeiro halt sehr attraktiv. Einerseits, weil diese Großevents bevorstanden, ne, die WM 2014 und dann Olympia 2016. Und andererseits, weil wirtschaftlich das Land boomte und irgendwie Rio war the place to be. Und ich wusste, da gibt es auch ein hohes Medieninteresse aus Deutschland. Ich hatte gerade angefangen, als freier Radiojournalist zu arbeiten und habe so ein bisschen für so Fußball-Websites geschrieben auch. Und bin nach Rio und habe dann für ARD und ZDF gearbeitet.
Ja, wie schon gesagt, als Helfer.
Einerseits Autofahren, also banale Tätigkeiten, andererseits aber auch inhaltlich zuarbeiten, hier und da mal übersetzen. Gerade in der Redaktion habe ich dann so Tipps gegeben zu Fußballthemen oder so der südamerikanischen Ländern.
Brasilien war damals wirtschaftlich total im Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt lag 2002 noch bei 509 Milliarden US-Dollar. Bis 2011 hatte es sich mehr als verfünffacht auf rund 2611 Milliarden US-Dollar, also knapp 2,6 Billionen US-Dollar.
Brasilien hatte vorher seit 10, 12 Jahren einen starken wirtschaftlichen Aufschwung und auch einen sehr starken gesellschaftlichen Aufschwung, so ein neues Selbstbewusstsein, einerseits auf globaler Ebene. Brasilien war mit den BRICS, also ich weiß nicht, ob das damals schon losging, aber auf jeden Fall, Brasilien hatte so eine Ausstrahlung irgendwie, wir sind ein neuer Global Player einerseits und dann andererseits auch im Inland haben die Menschen das wahrgenommen. Die Armut ist stark zurückgegangen, irgendwie in Brasilien war richtig viel los.
Und sportlich standen zwei Turniere am Horizont. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele in Rio 2016. Aber deswegen kippte die Stimmung vor der WM auch etwas.
Grundsätzlich ist es ja schon so irgendwie, dass Brasilien da auch durch diese Turniere irgendwie aufgestiegen ist in eine andere Liga, weiß ich nicht, will ich nicht sagen, aber auf so eine andere Ebene von Ländern, ne? Weil vorher gab es in Südamerika noch keine Olympischen Spiele. Und die Weltmeisterschaften in Südamerika waren lange, sehr lange her. Die letzte davor, wenn ich mich nicht irre, 78 in Argentinien. Aber ja, vielleicht hatte man sich damit auch so ein bisschen verhoben irgendwie und hatte verkannt, dass so eine Austragung, gerade in der Neuzeit, also gerade in den letzten 20 Jahren, nicht immer nur positiv ist für das Land. Aufgrund der hohen Ausgaben, aufgrund des hohen Drucks, den die FIFA da generiert, einerseits und andererseits dann auch, wenn auf der anderen Seite die Gesellschaft innerhalb des Landes das wahrnimmt. Also dass da irgendwie Geld irgendwohin fließt, wo es ja vielleicht auch falsch ausgegeben wird.
Hunderttausende Menschen gingen schon ein Jahr zuvor beim Confederations Cup in Brasilien auf die Straße und protestierten, wie es dieser Bericht des Sportinformationsdienstes zeigt.
Tränengas und Gummigeschosse beim Confed Cup in Brasilien. Am Rande der WM-Generalprobe demonstrierten mehr als 200.000 Menschen gegen die hohen Kosten der Fußball-WM 2014 und Olympia 2016. Die Proteste blieben in großen Teilen friedlich. Die meisten jungen Demonstranten verliehen ihrem Anliegen lautstark Ausdruck.
Brasilien wird von außen immer als Land des Fußballs gesehen, aber wir sind hier, um zu zeigen, dass wir mehr sind als das. Wir sind das hier, wir sind Protest. Wir sagen, unser Land braucht Verbesserungen wie andere Länder auf der Welt. Es gibt noch eine Menge zu tun. Wir Brasilianer sind nicht nur ein Partyvolk. Hier in Brasilien sind viele Bereiche wie Bildung oder Gesundheit von Kürzungen betroffen. Die Regierung hat diese Ressourcen genommen, um diese Großveranstaltungen zu unterstützen.
Aber die WM kam natürlich trotzdem. Und die Fans des Seleção waren sich vor dem WM-Start sehr sicher, dass der Titel nur über sie gehen würde.
Ich war die ganzen Monate vor der WM schon in Rio. Was mich da beeindruckt hat und fasziniert hat, war die Begeisterung einerseits, die Euphorie, aber vor allem, was mich nahezu geschockt hat, war so die Arroganz und das Selbstbewusstsein. Ich meine, zum Fußballfan-Dasein gehört es ja dazu, dass man selbstbewusst ist und hey, wir gewinnen, ihr seid schlecht und so. Das ist ja quasi die Grundlage jedes Fangesangs sozusagen irgendwie. Aber die Brasilianer waren so krass überzeugt von ihrer Mannschaft und haben so viel davon gesprochen, wir werden Weltmeister, dass ich irgendwie so gedacht habe, Leute, irgendwie verkennt ihr so ein bisschen das Niveau eurer Mannschaft.
Aber vielleicht lag das einerseits in der Euphorie und der Sehnsucht, sowie andererseits in der kulturellen Verbindung zur Seleção.
In Brasilien ist es auch so, dass die Leute riesige Fans von der Nationalmannschaft sind. In Kolumbien ist das meiner Meinung nach ähnlich. Klar gibt es die Vereine mit Fanszenen jetzt in Brasilien. Aber es ist nicht so, dass die Leute irgendwie die Liebe zum Verein über die Nationalmannschaft stellen würden, was zum Beispiel in Argentinien so ist. In Argentinien sind die Leute zwar auch riesige Fans von der Nationalmannschaft, aber wenn man die Leute fragt, ist der Verein immer noch wichtiger. Und in Brasilien ist es halt so, dass die Leute so krass Fans, damals habe ich das so wahrgenommen, Fan von dieser Mannschaft waren, dass es eigentlich einen Einschnitt geben musste, sozusagen so eine krasse Niederlage.
So ging es dann für Brasilien über die Gruppe ins Achtelfinale gegen Chile. Side Fact, Keine Partie gab es in einem WM-Achtelfinale häufiger als Brasilien gegen Chile. Das hier war schon das 8. Mal. Naja, und dieses Achtelfinale ist vor allem spannend. Nach 90 Minuten steht es 1:1 und es geht in die Verlängerung. In der trifft der Chilene Mauricio Pinilla in der 119. Minute nur die Latte.
And Pinilla to shoot, to hit the ball. Here's Isla.
Und im Elfmeterschießen ist es dann der Pfosten, der Brasilien zum Weiterkommen hilft, denn der Chilene Gonzalo Jara verschießt den entscheidenden Elfmeter.
Off the post. Brazil win in the most dramatic of circumstances.
Im Viertelfinale gewinnt Brasilien dann mit 2:1 gegen Kolumbien. Das war das Spiel, in dem David Luiz dieses tolle Freistoßtor geschossen hatte.
It is David Luiz. Oh, extraordinary goal!
Und auch wenn es nur 4 gelbe Karten gab, war es ein sehr hartes Spiel. In der 87. Minute springt der Kolumbianer Zuniga seinem Gegenspieler Neymar mit dem Knie voran in die Wirbelsäule, sodass Neymar schreiend am Boden liegen bleibt und abtransportiert werden musste.
So Neymar is carried off on a stretcher, which is a worrying sight for this football mad nation. Their icon swiftly taken down into the dressing room area.
Das lässt nach diesem Spiel auch den damaligen ARD-Experten Mehmet Scholl wütend werden.
Ich bin sauer, richtig sauer und richtig enttäuscht. Das kommt dabei raus. Genau das, was wir jetzt gesehen haben. Wenn die Schiedsrichter nicht in der Lage sind oder die Vorgabe haben, brutale Fouls nicht zu stoppen, dann wird ein Neymar verschluckt, der wird vom Platz getragen. Die Spieler, die uns alle Freude machen, das sind doch nicht die Hulks und obwohl Hulk geht, aber sagen wir, diese Reihen von der Physis her kommen, so, wenn es zugelassen wird, dass die Kleinen vernichtet werden, dann haben wir ein Problem. Und dann ist es auch nicht mehr unsere Sportart. Das war jetzt nicht mehr meine Sportart.
Denn wie Neymar 2 Tage später unter Tränen bekannt gibt, hat er sich den Lendenwirbel gebrochen und wird bei der WM nicht mehr spielen können.
Was dann auch super viele Leute verkannt haben aus der emotionalen Perspektive, war diese komplette Projektion auf Neymar. Neymar hatte sich ja schwer verletzt durch ein übles Foul im Viertelfinale gegen Kolumbien. Und das Land war am Boden, die Leute waren am Boden zerstört, also wir haben wirklich geheult so ungefähr. Also ich habe jetzt nicht jemanden in Tränen gesehen, aber das war die Stimmung, das hat man richtig wahrgenommen. Und meiner Meinung nach war das auch wieder so eine Verkennung der sportlichen Stärke oder der fußballerischen Eigenschaften der Mannschaft, weil das Fehlen von Neymar gegen Deutschland war vielleicht emotional auch wichtig, aber sportlich war das größte Problem, dass Thiago Silva nicht gespielt hat. Thiago Silva, damals Kapitän und Abwehrchef und Innenverteidiger. Und der hat im Viertelfinale gegen Kolumbien eine gelbe Karte bekommen und war dann gesperrt gegen Deutschland. Und alle deutschen Tore, oder zumindest die ersten 5, sind alle durch die Abwehrmitte gefallen, weil da einfach Thiago Silva spielte.
Und dann ist der 8. Juli, der Tag des Halbfinals, gekommen.
Und bei dem besagten Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland, was nicht in Rio de Janeiro stattfand, sondern ja in Minas Gerais, in der Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais in Belo Horizonte war, waren wir in Rio in so einem relativ schicken Restaurant mit einem Fernsehteam und haben einen Brasilianer begleitet, der irgendeinen Deutschlandbezug hatte. Und das war so eine kleine Reportage, irgendwie so eine Story, irgendwie der Brasilianer, der für Deutschland ist oder so. Das war so ein sehr weites Lokal, da war jetzt nicht so groß Stimmung irgendwie, war relativ wenig Publikum, aber die Stimmung war angespannt natürlich und ist auch sehr schnell gekippt.
Denn, da verrate ich nichts Neues, die erste Halbzeit ist eine der außergewöhnlichsten in der Geschichte des Fußballs.
Ecke kommt. Müller! Tor! Tor! 1:0 für Deutschland! 5. Tor von Thomas Müller, wieder nach einer Standardsituation. Groß. Und da ist eine Möglichkeit für Klose und nochmal für Klose. Und 2:0 und er ist WM-Rekordtorschütze. Lahm. Müller lässt durch. Groß. Was ist denn hier los? 3:0. Es ist unglaublich. Groß nimmt Fernandinho den Ball weg. Khedira zu Groß.
Brasilien taumelt.
Und wir sind noch erst in der 29. Minute. Khedira. Özil. Wieder Khedira. Wahnsinn. Wahnsinn. Was geht denn hier ab? 5:0.
Mit 5:0 geht es in die Halbzeit und schon zu diesem Zeitpunkt kippt die Stimmung.
In diesem Restaurant, wo ich damals war, wo wir da diesen Charakter da irgendwie begleitet haben, der irgendwie Brasilianer war und für Deutschland war, fand ich es bemerkenswert, dass in der Halbzeit, wo es ja schon 5:0 stand, in der Halbzeit sind wir rausgegangen, haben irgendwie eine Zigarette geraucht oder keine Ahnung, irgendwie draußen Zeit verbracht. Und da habe ich so Gespräche schon mitgehört, irgendwie, ja, nee, Brasilien, alles ist schlecht und so. Also es wurden so grundlegende Dinge hinterfragt gegenüber der Regierung. Und plötzlich war alles schlecht, von einem Tag auf den anderen. Also dieses Selbstbewusstsein ist da in der Halbzeit schon komplett weggebrochen und das Platz hat sich gewendet.
Und 45 Minuten waren ja noch zu spielen.
Lahm, Khedira. Lahm. Und das halbe Dutzend ist voll. Das ist André Schürrle. 6:0 für Deutschland gegen Brasilien. Vorbereitungen auf die große Party laufen. Schölle, 7:0, 7:0, Doppeltorschütze nach seiner Einwechslung. Oscar, jetzt vielleicht, ja, 7:1, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank.
7:1, ein unwirkliches Spiel, das die BBC-Moderatoren nach dem Spiel auch gut einordnen.
Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history. This was not just one of the game's superpowers beating a small nation. This was Brazil, for crying out loud. A Brazil hosting the World Cup for the first time in 64 years. Germany's elation is matched by Brazil's desolation. Hey, Alan, try if you can to put this game into some sort of context.
I am totally distraught. I've been watching football for over 50 years. A high point was definitely the Brazilian side in 1970. This is a low point for me. To come on to Brazil and see them capitulate in the manner they did, and you've got to give the Germans tons and tons of credit, but at the same time, it was a woeful, woeful, woeful performance that could not get any lower than it did.
I would actually be concerned that some of these Brazilian players may never recover from this.
Also ein erstaunlicher Sieg und besonders schmerzhaft für Brasilien. Sie waren komplett unterlegen und es gibt die Sorge, dass sich einige Spieler nicht mehr von dieser Niederlage erholen könnten. Besonders schmerzhaft auch, weil es die erste Heim-WM nach 1950 war. Damals gab es ja das Maracanazo, also die 1:2 Niederlage gegen Uruguay.
Aber vor dem Spiel, was Brasilien zur Überraschung aller 1950 gegen Uruguay nicht gewinnt, hatte Brasilien sehr deutlich die vorherigen Spiele, das war ja so ein Gruppensystem, sehr deutlich gegen Schweden und Spanien mit 5-6 Toren Vorsprung gewonnen. Das heißt, das Selbstbewusstsein und die hohe Erwartungshaltung gegenüber der Mannschaft waren aus sportlicher Perspektive berechtigt. Und das ist was, was die Brasilianer und vielleicht auch viele andere Beobachter und Beobachterinnen aus der ganzen Welt so ein bisschen verkannt haben 2014. 2014, die brasilianische Mannschaft war schlecht. Die brasilianische Mannschaft war nicht gut, hat in der Vorrunde direkt am ersten Spieltag eigentlich Kroatien nur geschlagen durch einen sehr zwielichtigen Elfmeter, hat im Achtelfinale gegen Chile fast verloren, wenn in der Nachspielzeit Mauricio Pinilla nicht an die Latte das Ding knallt, sondern ins Netz knallt, fliegt Brasilien im Achtelfinale raus. Im Viertelfinale gegen Kolumbien hätten sie auch verlieren können. Das war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Mario Gepes hat von Kolumbien damals ein Tor gemacht, was unberechtigterweise aberkannt wurde, also beziehungsweise die Abseitsstellung war nicht so ganz klar. Es war unklar. Das heißt, Brasilien hat die in der Vorrunde mit Schiedsrichterhilfen den Gruppensieg erlangt. Im Achtelfinale hätte man locker rausfliegen können, im Viertelfinale hätte man locker rausfliegen können. Und sportlich war die Mannschaft überhaupt nicht auf der Höhe der deutschen Nationalmannschaft.
Und genau das ist auch etwas, was tags darauf in den Kiosken zu sehen ist.
am Tag nach dieser Niederlage, es hat danach tagelang in Rio geschüttet, es hat geregnet, wie als wäre der Himmel genauso traurig über dieses Spiel. Aber am Tag nach diesem Spiel hatten viele brasilianische Tageszeitungen ein entweder komplett weißes, leeres Titelblatt oder schwarzes Titelblatt veröffentlicht, was super beeindruckend war, weil an den Kiosken hingen einfach schwarze Titelseiten der Zeitung. Und eine Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob eine Sportzeitung oder was für eine Zeitung das war, die hatte das unmittelbar verglichen und der Titel war: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, dass die Leidtragenden des Maracanã so endlich in Ruhe, im Frieden sterben können oder so, in Frieden ruhen können sozusagen. Das fand ich beeindruckend, dass da unmittelbar diese Parallele hergestellt wurde.
Was das 1:7 mit der Seleção gemacht hat, wird dann noch wenige Tage später sichtbar. Das Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande wird zu einer einseitigen Begegnung, in der die Niederlande nach 16 Minuten schon mit 2:0 führen.
Van Persie van 11 meter, hoog in de touwen. Nederland leidt. En Van Persie komt op 4 treffers in dit toernooi. Of zelf de actie maken. Uiteindelijk de bal naar de Guzman. Robben wordt opgevangen. De voorzet op de hoofd van David Luiz. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0. Ja hoor.
Am Ende geht es 3:0 für die Niederländer aus und die Brasilianer sind in diesem Spiel wirklich absolut zu bemitleiden. Nach dem 1:7 scheinen sie psychisch absolut keine Kraft mehr zu haben. Am Ende steht dann der 4. Platz bei der Heim-WM. Bis heute übrigens das beste Ergebnis der Brasilianer seit ihrem WM-Sieg 2002. Ihr erinnert euch sicherlich, vor dem Turnier waren die Brasilianerinnen und Brasilianer euphorisch, selbstsicher und teilweise auch schon arrogant. Nach dem Turnier änderte sich die Stimmung dann aber schlagartig.
Man hat sehr ironisch darauf reagiert irgendwie. Es war so eine starke Selbstgeißelung sozusagen. Also quasi so ein Backlash von dem extremen Selbstbewusstsein vorher, was plötzlich so: Wir sind schlecht und ach Gott, ist das lächerlich und wir sind eine einzige Katastrophe, hahaha, dass man erstmal so in so einer Selbstironie darauf reagiert hat. Übrigens auch anders als in anderen Ländern. In Uruguay oder in Argentinien reagiert man auf Niederlagen eher aggressiv im Fußball so. Ne? Das war in Brasilien überhaupt nicht. Überhaupt nicht so null irgendwie Aggression. Also für sich ja nicht auch irgendwo. Ne? Alles, was hier ist, ist sehr stark subjektiv hier. Aber ich kann mich nicht an Aggression oder so erinnern, sondern es war eher so eine Selbstgeißelung. Wir sind eine einzige Katastrophe. Wir sind nicht der Global Player, für den wir uns hielten, sondern wir sind absolut nichts wert und Brasilien ist so mega schlecht.
Und eine Redewendung hielt auch noch Einzug.
Dieses 7-1, also 7-1, also das 7:1, das hat sich wahrhaftig in Brasilien etabliert als Redewendung für so eine ganz große Pleite, für irgendeine krasse Peinlichkeit.
Aber was jetzt vielleicht noch harmlos klingt, ist eine tiefgreifende Verletzung gewesen. Das Gemüt des Rekordweltmeisters hatte sich durch das 7:1 verändert. Das hatte auch der Sporthistoriker Bernardo Borghesso gesehen. Er sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk:
Bei Niederlagen wird landesweit nach Gründen gesucht. Und zwar von Fehlern auf dem Feld bis zu vermeintlichen nationalen Schwächen.
Die umgedrehten Auswirkungen, also sportliche Erfolge auf das Gemüt der brasilianischen Gesellschaft, gibt es aber auch, so Borges.
Es gibt auch diese Analogie der Boomjahre nach den Weltmeistertiteln 1958 und 1962. Damals herrschte großer Optimismus in der brasilianischen Gesellschaft, dank der beiden Hauptexportgüter Sport und Musik. Und das ging einher mit einer starken wirtschaftlichen Entwicklung.
Und nach den WM-Titeln 1994 und 2002 sah das ja ganz ähnlich aus. Nur nach dem 1:7 war die Stimmung im Land natürlich ins Gegenteil gekippt. 2016 gewann Brasilien zwar die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Vielleicht erinnert ihr euch, Nils Petersen hatte den entscheidenden Elfmeter ja verschossen und Neymar traf dann.
Neymar of Barcelona of Brazil gives Brazil their first ever World Cup Olympic Gold Medal.
Aber die Goldmedaille konnte natürlich nicht für den erhofften Umschwung sorgen, denn die Niederlage 2014 hatte das Gemüt der Brasilianerinnen und Brasilianer beschädigt. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt schon schlecht, denn Brasilien war nicht mehr der Global Player geworden, von dem es alle gehofft hatten. Von 2014 bis 2016 sank das Bruttoinlandsprodukt sogar von 2,4 Billionen US-Dollar auf 1,8 Billionen US-Dollar. Das ist ein knappes Viertel innerhalb von 2 Jahren. Dementsprechend schlecht war die Stimmung und es kam zum Amtserhebungsverfahren gegen die Präsidentin Dilma Rousseff.
Und dann schon 2014 war das schon so, dass die Wirtschaft irgendwie schwächelte. Dann kam auch ein bisschen so dazu diese Kritik irgendwie an den hohen Ausgaben der Austragung der Weltmeisterschaft. Die vielen Millionen und Milliarden in Stadien und in Infrastruktur zu den Stadien, wo eigentlich woanders im Land Infrastruktur viel wichtiger gewesen wäre. Man begann so ein bisschen so die Staatspolitik so zu kritisieren, auch im Kontext WM irgendwie. Und ab der Halbzeit, wenn ich das so überspitzt mal irgendwie darstellen kann, irgendwie ab der Halbzeit dieses Spiels gegen Deutschland war so der Wendepunkt und es prasselte an Kritik und Wut aus der eigenen brasilianischen Gesellschaft ein auf die damalige Regierung. Präsidentin Dilma Rousseff war damals im Amt. Meiner Meinung nach hat die einen hervorragenden Job gemacht über viele Jahre, aber danach gab es ja auch ein Amtsenthebungsverfahren und irgendwie, das ging sozusagen in dem Atemzug dieses Spiels los. Und als ich da vor der Tür stand, vor dem Restaurant und in der Halbzeit den Leuten zugehört habe, da haben die Leute damals schon geflucht, Dilma ist schuld an dieser Niederlage.
Klar, jetzt zu sagen, die 1:7 Niederlage ist direkt schuld daran, dass Dilma Rousseff aus ihrem Amt enthoben wurde, ist natürlich auch viel zu einfach. Aber es ist für mich schwer vorstellbar, dass die Stimmung im Land so negativ gewesen wäre, wenn Brasilien Weltmeister geworden wäre. Nach Dilma Rousseff wurde dann der Rechtsextremist Jair Bolsonaro Präsident. Und der nutzte in seinem Wahlkampf das legendäre gelbe Trikot der Seleção für sich.
Es gab eine starke Distanzierung von der Nationalmannschaft überhaupt in der brasilianischen Gesellschaft. Aber dass das jetzt so eine Opposition entstanden ist zwischen der einen politischen Seite und der anderen politischen Seite und die einen sich eher mit der Nationalmannschaft identifiziert haben und die anderen eher weniger, das glaube ich eher war höchstens dann mit Bolsonaro als der Präsident Jair Bolsonaro in seiner Kampagne halt angefangen hat, so dieses Nationaltrikot für sich zu vereinnahmen. Und das ist dann gab es so eine Stimmung irgendwie, das Nationaltrikot gehört der politischen Rechten in Brasilien.
Und das sorgte dann wiederum dazu, dass Gegner von Bolsonaro bei Demonstrationen in Vereinstrikots auftraten, um sich von Bolsonaro und dem gelben Trikot der Seleção abzugrenzen. Bolsonaro selbst ließ es sich nicht nehmen, 2019 nach dem Sieg der Brasilianer in der Copa America gegen Peru mit dem Team auf dem Platz zu feiern. Auf dem Siegerfoto ist Bolsonaro sogar in der Mitte zu sehen, wie er den Pokal hält und mit den Spielern feiert. Eine weitere Entfremdung war die, dass es in der Seleção immer mehr Spieler gab, die gar nicht mehr in der heimischen Liga gespielt hatten. 2002, beim bis heute letzten Weltmeistertitel, waren es noch 13 Spieler aus Brasilien. Bei den Weltmeisterschaften bis 2022, also 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022, waren es jeweils nur noch 3 Spieler pro Turnier. Das sorgte dann nicht nur für eine persönliche Entfremdung mit den Spielern, sondern auch mit der Spielweise des Joga Bonito, das ja aus Brasilien kommt. Aber wie sollen das Brasilianer spielen, die in Europa die europäische Spielweise spielen und dort auch teilweise ausgebildet werden?
Das ist quasi sozusagen der vierte oder fünfte Punkt der Distanzierung der Gesellschaft von der Nationalmannschaft. Also nicht nur, dass sie nicht zu Hause gespielt haben, sondern im fernen Europa, sondern auch, dass sie einfach anders gespielt haben oder anders spielen, als zu Hause gespielt wird. Auf dem Bolzplatz, auf dem lokalen Amateurplatz oder teilweise auch in der nationalen Liga.
Gleichzeitig erstarkte auch der Vereinsfußball in Brasilien, was bei den ausbleibenden Erfolgen der Seleção dafür sorgte, dass die Entfremdung weiter voranschritt.
Durch eine Erhöhung der Fernsehgelder und später dann auch durch den Fall, also teilweise deswegen, aber durch den Fall einer Gesetzgebung ähnlich des 50+1 Gesetzes in Brasilien, der Vereinsfußball einfach viel, viel stärker geworden. Das heißt, die brasilianischen Fußballfans aufgrund der Enttäuschung gegenüber der Nationalmannschaft 2014, aufgrund der Entfremdung, weil so wenige Spieler aus der heimischen Liga waren, aber gleichzeitig durch ein Erstarken des heimischen Vereinsfußballs, in den letzten 15 Jahren hat ja fast immer oder haben die allermeisten internationalen Vereinsfußballtitel in Südamerika, also Copa Libertadores und Copa Sudamericana, haben fast alles brasilianische Mannschaften gewonnen. Das war früher längst nicht so eine Dominanz, im Gegenteil. Aufgrund dieser unterschiedlichen Punkte gab es halt von einem Teil der Gesellschaft so eine Distanzierung zur Nationalmannschaft und eine Erhöhung der Bedeutung des Vereinsfußballs. Und gleichzeitig war es dann noch so, wie schon gesagt, dass die politische Rechte, die zurzeit übrigens auch in Kolumbien es stattfindet, sich so das Nationaltrikot, das gelbe Nationaltrikot ihr eigen gemacht hat.
Für die Weltmeisterschaft 2026 hat sich Brasilien auch qualifiziert und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 3:0 gegen Haiti gewonnen. Es scheint also ins 16. Finale zu gehen.
Oder er macht es doch nochmal selber. Vini Junior auf dem Weg ins Glück. 3:0.
Vor der WM war der Hype im Land aber nicht so groß. Eher die Hoffnung.
Ich glaube nicht, dass die Euphorie so groß ist wie früher. Also ich denke schon, man spürt noch so dieses Tal oder diese Distanzierung von der Nationalmannschaft. Aber das erste Mal, dass ich wieder so einen Hype wahrgenommen habe, war das Thema Neymar. Was ich sportlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber in Brasilien, die Begeisterung für Neymar war und ist so riesig, dass Ancelotti ihn quasi nominieren musste. Sonst wäre er schon mit einem extrem hohen Missstimmung in das Turnier gestartet. Und ich kann mir auch vorstellen, Ancelotti hat ihn jetzt eher so als Maskottchen nominiert, um die brasilianische Gesellschaft irgendwie ruhig zu halten oder auch hinter sich zu versammeln.
Wie groß die Lust auf Neymar war, zeigen die Reaktionen, als Trainer Carlo Ancelotti den WM-Kader bekannt gab.
Neymar Junior Santos.
Das ist die Stimmung aus dem Raum, in dem auch die ganzen Journalistinnen und Journalisten saßen.
Das war ein richtiger Hype, das war richtig Stimmung im ganzen Land. Irgendwie Neymar muss zur WM, Neymar muss zur WM. Es gab diverse Lieder irgendwie, wenn Ancelotti Neymar nicht nominiert, dann knallt's irgendwie. Überall wurde gefeiert, geweint, gejubelt. Als dann Neymar bei der Nominierung dabei war, das war ein Hype, echt. Das hat mich überrascht.
Worauf Ancelotti auch geachtet hatte, war mehr Spieler aus der heimischen Liga zu nominieren. Insgesamt sind es 7 Spieler geworden, was ein deutlicher Anstieg ist zu den 3 Spielern, die es zwischen 2006 und 2022 bei jeder WM im brasilianischen Kader gab. Nur, kann das der Wendepunkt sein, wie es das 1:7 in die andere Richtung war? Vielleicht kann auch nur ein Weltmeistertitel diese Wunden wirklich schließen und das brasilianische Gemüt wieder heilen. Denn auch wenn das 1:7 oberflächlich vielleicht verheilt ist, scheint es immer noch richtig tief zu sitzen.
Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben das schon irgendwie verdaut. Also ist jetzt nicht so, dass die Leute noch richtig traurig werden, wenn sie an dieses Spiel zurückdenken. Wenn man natürlich in die Tiefe geht und das analysiert, war es wahrhaftig dieser Wendepunkt für Brasilien. Ne? Danach, wie wir es vorher schon gesagt hatten, danach gab es ein Amtsenthebungsverfahren gegen eine Präsidentin, mit der Wirtschaft ging es runter. Es gab eine Distanzierung von der Nationalmannschaft, von dem Nationaltrikot irgendwie. Das sind auf jeden Fall die Ergebnisse. Aber ich denke nicht, dass das den allermeisten Brasilianern so diskursiv bewusst ist. Also, dass sie so darüber sprechen würden, das ist alles durch das 7:1 passiert.
So Leute, das war die Episode zur 1:7 Niederlage der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Deutschland und deren Folgen. Vielen lieben Dank erstmal für die Zeit und die interessanten Einblicke an Victor Coco. Das hat wirklich Spaß gemacht, war super unkompliziert und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Was ich ganz spannend fand, war die gesamte Thematik darum, wie sich die Rechten in Brasilien das gelbe Trikot der Seleção unter den Nagel gerissen haben und die Mannschaft dann so auch politisiert haben. Deutschland hat bei der WM ja bisher wirklich gute Auftritte gezeigt, fand ich, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Vorgestern gab es den 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste und steht auch nach 2 Spielen schon Sicherheitsgruppensieger im 16. Finale. Trotzdem habe ich mich und Victor gefragt, ob so eine Politisierung des WM-Trikots auch bei uns mit der aktuellen Stimmung im Land möglich wäre.
Mein Eindruck ist, dass es früher in Deutschland so war, dass nationale Symbole wie die Fahne oder auch das Nationaltrikot tendenziell von politisch Rechten oder Rechtsextremen genutzt wurden und es dann eine Veränderung diesbezüglich gab ab der WM 2006. Das sagen auch viele Leute, ist sicherlich auch in irgendwelchen fußballsoziologischen Analysen so zu lesen. Ich nehme eher eine starke Entfremdung in der deutschen Gesellschaft wahr von der Nationalmannschaft, teilweise auch aus dem rechten und rechtsextremen Lager, weil deren Perspektive ein zu hoher migrantischer Anteil in der Nationalmannschaft an Spielern ist. Und deshalb heißt es irgendwie, ja, mit denen können wir uns sowieso nicht identifizieren, egal ob die in der Vorrunde gewinnen oder Weltmeister werden. Dass sich einer solchen Stimmung grundsätzlich mehr Leute anschließen, wenn Deutschland früh ausscheidet, das kann natürlich sein. Weil wenn sie am Ende gewinnen, dann gibt es sicherlich auch so die Stimmungsschwankenden, die sich super mit denen identifizieren können. Aber wenn sie irgendwie nicht weit kommen, klar, dann geht der Schuss nach hinten los.
Ich würde sagen, hoffen wir einfach, dass Deutschland möglichst weit kommt und noch richtig viele tolle Spiele zeigt. Naja, wie seht ihr das aber, um auf Brasilien zurückzukommen? Ist Brasilien aufgrund der 1-7-Niederlage nicht mehr diese große Fußballnation? Oder welche Gründe stecken für euch dahinter? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf jeherfußball.de. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.